Einen guten Abend auch nochmal von mir. Mein Name ist Christian und ich darf heute zu euch über das Thema Erlöse uns von dem Bösen reden. Und wir sind schon durch das Musikstück gerade eingeführt worden und ich habe das bewusst ausgewählt, weil ich denke, dass wir oft uns so das Böse auch vorstellen. Eine dunkle Nacht, die uns ängstigt und lähmt und gegen die wir nichts tun können, in der wir nur zitternd auf den Morgen und auf das Licht warten. Ob das so ist, das werden wir dann heute Abend gemeinsam herausfinden. Und damit beginne ich schon mit meinem ersten Punkt. Was ist das Böse? Vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch an die Predigt von Henning vor ein paar Monaten. Zur Erinnerung, wir haben einen Mitbewohner, der unsere Predigttexte sehr gerne auf das Martyrium heruntergebrochen haben möchte, also auf die Verfolgung und die Tötung von Christen wegen ihres Glaubens. Und deswegen gibt es jetzt auch am Anfang eine kleine Quotenerwähnung sozusagen von diesem Martyrium. Für die Juden war zur Zeit Jesu und auch für die ersten Christen gab es da ein reales Böses, von dem sie erlöst werden wollten. Etwas Greifbares, das sich nicht nur in irgendwelchen philosophischen Gedankenspielen offenbarte, sondern das im wahrsten Sinne des Wortes lebensbedrohlich war. Die Römer. Das Land der Juden, ehemals stolzes Königreich, war schon lange von Fremdherrschern besetzt. Perser, Griechen, Römer bildeten nur den Endpunkt einer Reihe von verschiedenen Großmächten, die sich das kleine Land einverleibt hatten. Drückende Steuerlast, Willkür und fremde Götter verbanden sich zu einem Stein des Anstoßes, der schließlich zu einer politischen Messias-Vorstellung führte. Wenn der Messias, wenn der Erlöser kommt, dann wird er mit der Militärmacht der Römer abrechnen, sie aus dem Land jagen, vertreiben. Dann gibt es wieder ein jüdisches Königreich mit einem Daviden, also einem König aus dem Hause Davids, und der führt dann das Land wieder. Das Vaterunser, worum es ja uns in den letzten Wochen ging, ist Teil der Bergpredigt. Und die Hörer, die damals Jesus zuhörten, als er diese Bergpredigt predigte, die hörten das mit einem anderen Ohr als wir heute, das Vaterunser und auch die ganze Bergpredigt. Für sie war klar, dass Jesus, wenn er wirklich der Messias sein sollte, nur von der Vertreibung der Römer sprechen konnte, wenn er zum Beispiel sagt, dein Reich komme. Aber irgendwie passierte nichts. Auch die ersten Christen hatten dann später unter den Römern zu leiden. Als Sekte wurden sie in den Untergrund gedrängt, verfolgt, weil sie sich dem Staatskult nicht unterwerfen wollten und leugneten, dass der Cäsar Augustus der wahre Friedensbringer ist. Zu eurer Rechten, da oben über der Tür, da seht ihr das Martyrium, also die Folterung der heiligen Katharina. Katharina wurde, weil sie das Opfer für den Kaiser verweigerte und seine Philosophen zum christlichen Glauben bekehrte, ausgepeitscht und sollte gerädert werden. Aber die Räder, mit denen ihre Knechte sie foltern sollten, zerbrachen und töteten die Knechte schließlich selber. Und ganz zum Schluss ließ dann der Kaiser ihre Brüste abschneiden. Andere Christen wurden in siedendes Öl geworfen, geröstet, zur Erleuchtung reicher Parkbesucher als lebende Fackeln aufgestellt, den Tieren vorgeworfen. Für die Christen war es deshalb nur zu offensichtlich, dass die Römer vom Teufel gesandt wurden, um sie zu zerstören. Und wie ist das für uns heute? Wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, was oder wer böse ist, würden wahrscheinlich ganz viele Antworten kommen. Von Adolf Hitler über Atomkraft bis zu meine kleine Schwester würden wir da wahrscheinlich viele Punkte zusammenbringen. Und auch Kinder werden oft als böse bezeichnet. Aber das meint selten etwas Extremes. Sondern das Böse ist dann in solchen Fällen, oh, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt und meine Mama hat jetzt gesagt, ich bin böse. Heute, am Reformationstag, erinnern wir uns auch an Martin Luther, der die Reformation durch seinen Thesenanschlag erst in Gang brachte. Und der schreibt in seinem großen Katechismus, der zur Unterrichtung von Pfarrern diente, dass die siebte Vaterunserbitte, also erlöse uns von dem Bösen, worum es heute geht, eigentlich die zentralste Stelle im ganzen Vaterunser sei, denn von dieser aus müsse das ganze Vaterunser gelesen werden, also quasi rückwärts. Aber was heißt das jetzt nun für uns? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und möchte mit euch jetzt nochmal quasi rückblickend durch das Vaterunser gehen. Vater unser im Himmel. Für die Bibel ist das Böse, was uns von Gott trennt. Wenn wir ihn also zum Beispiel nicht als unseren Vater ansehen, der uns liebt und der uns versorgt. Geheiligt werde dein Name. Gottes Name und sein Wort werden oft missbraucht, um damit unsere eigenen Standpunkte, die auch falsch sein könnten, zu rechtfertigen. Das ist böse. Zum Beispiel wurden die Kreuzzüge mit Bibelversen eingeleitet oder die Rassentrennung in den USA und in Südafrika wurden auch mit Bibelversen begründet. Und das ist nicht im Sinn des Erfinders quasi. Dein Reich komme. Manche Theologen haben eine interessante These zum Verrat des Judas sich ausgedacht. Judas hätte Jesus zu schnellerem Handeln bewegen wollen und ihn deswegen verraten. Bei der Verhaftung durch die Römer, so der Gedanke des Judas, hätte Jesus sich ja dann endlich offenbaren müssen als Messias. Himmlische Herrscher hätten auftauchen müssen, die Römer hätten aus dem Land geworfen werden müssen, aber das war ein tödlicher Irrtum. Und wie oft wollen auch wir irgendetwas zu schnell, wollen irgendwas Gutes oder auch vielleicht was Schlechtes und machen das einfach zu schnell und bringen uns und andere damit in Gefahr. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wie oft passiert es uns aber, dass wir lieber unseren eigenen Willen bekommen wollen, dass wir Sand in das Getriebe der Schöpfung streuen, durch unseren eigenen Willen und so den vorgesehenen Lauf von diesem ganzen Getriebe stören. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot. Nicht das für in 2 Jahren oder das für die nächsten Monate. Raffsucht und Gier sind auch böse, auch wenn das in unserer heutigen Zeit vielleicht manchmal auch als was Positives dargestellt wird. Wir schauen dann aber nicht auf Gott, der uns versorgt, sondern wollen für uns selbst sorgen, selbst Vorräte anlegen, immer in der Angst, wir könnten zu wenig bekommen. Und vergib uns unsere Schuld. Wie oft erkennen wir nicht, dass wir anderen oder uns selbst Unrecht tun? Wie oft gehen wir einfach darüber hinweg, dass wir irgendwas Falsches gemacht haben? Dazu ein Zitat von der jüdischen Philosophin Hannah Arendt. Die größten Übeltäter sind jene, die sich nicht erinnern, weil sie auf das Getane niemals Gedanken verschwendet haben. Und ohne Erinnerung kann nichts sie zurückhalten. Ich wiederhole das nochmal. Die größten Übeltäter sind jene, die sich nicht erinnern, weil sie auf das Getane niemals Gedanken verschwendet haben. Und ohne Erinnerung kann nichts sie zurückhalten. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie oft passiert es auch uns, dass wir unser Herz verkrampfen, dass wir schon fast aus Freude an einer an uns begangenen Schuld festhalten, dass wir uns dann da eingraben, schön im Schlamm wühlen und eigentlich auch gar nicht wollen, dass wir das irgendwie vergeben, weil dann haben wir etwas in der Hand, was wir dem anderen immer wieder vorhalten können. Ein Machtmittel. Wir versinken dann in unserem Selbstmitleid, suhlen uns richtig in der Schuld des anderen. Auch das ist böse. Und führe uns nicht in Versuchung. Wie wir letzte Woche gesehen haben, in der Erzählung von Jesu Versuchung in der Wüste, kennt auch der Teufel Bibelstellen und kann so uns auch mit scheinbar guten Sachen verführen. Und wie oft lassen wir uns verführen, auch durch falsch benutzte Bibelstellen oder durch Überredungskunst. Und auch das, dieses nicht drüber nachdenken, was der andere mir eigentlich gerade gesagt hat. Auch das ist böse. Und schließlich die 7. Bitte. Und erlöse uns von dem Bösen. Der Endpunkt quasi. Was nun? Und das ist auch schon mein 2. Punkt. Was nun? Sind wir jetzt nicht genauso in dieser Nacht gefangen wie der Mann am Anfang im Musikstück? Ist das Böse nicht wirklich eine unausweichliche Macht? Eine Nacht, die uns zu verschlingen droht mit ihrer Dunkelheit? Vielleicht hast du jetzt das Gefühl bekommen, vielleicht hast du dich gerade in diesem böse ausgelegten Vaterunser auch wiedergefunden. Vielleicht denkst du jetzt, das Böse ist etwas Unausweichliches, etwas, wogegen du nichts tun kannst. Das ist es aber nicht. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 12, die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeigekommen. Warum ist die Nacht jetzt aber vergangen? Vor knapp 2000 Jahren wurde Jesus Mensch und lehrte und ließ sich für unsere Schuld kreuzigen, als Opfer. Jemand, der schuldlos ist, zahlt für unsere Schuld. Als er gekreuzigt wurde, war die Nacht auf ihrem Höhepunkt. Mit Ostern aber, seiner Auferstehung, hat der Tag begonnen. Auch wenn die Dunkelheit noch nicht komplett verdrängt ist, so sehen wir doch schon ein Licht. Mehr noch, wir können auch selbst ein Teil dieses Lichtes sein. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus im ersten Kapitel: Voll Freude sagt Dank dem Vater, der euch fähig gemacht hat, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die vom Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Vielleicht findest du das jetzt aber auch seltsam, dass irgendjemand für deine Schuld einspringt. Aber in Bankgeschäften zum Beispiel ist das ganz natürlich. Jemand nimmt einen Kredit auf und verschuldet sich damit. Wenn er diese Schuld nicht zurückzahlen kann, dann springt im besten Fall ein Bürger ein. Und dieser hat dann genügend finanzielle Mittel, um die Schuld zu bezahlen. Und Jesaja hat quasi prophetisch auf Jesus hingewiesen. Und in Jesaja findet man eine Stelle: Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen. Unserer Verschuldung wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Unsere Schuld ist es also, so könnte man das jetzt runterbringen, dass wir versucht haben, allein zurechtzukommen, dass wir den Willen Gottes unter uns darin stellen und dabei auch immer wieder auf die Versuchung des Bösen hereinfallen. Jeden Tag. Gott hatte sich, das lesen wir am Anfang der Bibel, ein Volk erwählt, die Israeliten. Er hatte sich Mühe damit gegeben, ihnen beizubringen, was für ein Gott er ist, wie er sie liebt und dass es nicht egal ist, was sie tun und wie sie leben. Das war ein unglaublicher Lernprozess und es ist immer wieder spannend, den auch im Alten Testament nachlesen zu können und mitzuverfolgen. Doch wir lesen auch immer wieder, dass es schief geht. Wenn wir in die Richter- und in die Königebücher schauen, dann sehen wir, dass es eine Zeit lang gut geht. Und dann, um wieder auf mein technisches Bild zurückzukommen, das Getriebe läuft, aber kaum ist ein Richter tot oder irgendein König lässt sich gehen, fällt das ganze Volk ab, Sand kommt in das Getriebe und unterbricht den vorhergesehenen Lauf. Das Erstaunliche, was wir aber nun im Neuen Testament lesen können, ist, dass Gott seinen Sohn Mensch werden lässt, irgendwo in der galiläischen Provinz, in einem Nest. Nicht mehr in Jerusalem oder Rom wird der Messias geboren, sondern irgendwo in der galiläischen Pampa. Und trotzdem nimmt er für sich in Anspruch, dass er die Sünden der Menschen vergeben kann. Etwas, was ohne göttliche Vollmacht wohl lächerlich wirken würde. Aber er tut es und bald zeigt sich auch, dass er diese Vollmacht hat. Er kann Menschen heilen, ihnen Sünden vergeben, Wasser wird weinen, Blinde sehen und so weiter. Und dann kommt sein Tod. Alles scheint vorbei. Doch dann, 3 Tage später, das Wunder. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden, hat die Macht des Todes und des Bösen gebrochen. Er starb aus Liebe zu uns. Und wenn wir uns jetzt zu ihm bekennen und taufen lassen, quasi unseren alten Menschen mit ihm kreuzigen, wie Paulus das beschreibt, dann sind wir auch mit ihm gestorben und von der Macht der Sünde befreit. Und C.S. Lewis, der bekannte englische Schriftsteller, hat dafür auch ein erstaunliches Bild gefunden, was wohl auch aufgrund seiner Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg geprägt ist. Und ich lese uns das jetzt mal vor. Vom Feind besetztes Gebiet, das ist diese Welt. Das Christentum lässt uns wissen, wie der rechtmäßige König gekommen, gleichsam verborgen gelandet ist und uns alle aufruft, am weltweiten Feldzug der Partisanen teilzunehmen. Wenn wir zum Gottesdienst gehen, hören wir den Geheimsender unserer Verbündeten ab. Deshalb ist auch dem Feind so sehr daran gelegen, uns vom Gottesdienst fernzuhalten. Er bedient sich dabei unserer Eitelkeit, Feigheit, Faulheit und unseres intellektuellen Snobismus. Harte Worte, aber ich würde mich zum Beispiel wahrscheinlich eher zum intellektuellen Snobismus zählen. Ich weiß nicht, ihr könnt jetzt selbst schauen, ob ihr auch manchmal denkt: Ja, ich komme aus Eitelkeit, Feigheit, Faulheit nicht, aber ich habe mir das auch oft überlegt, wer predigt eigentlich heute, lohnt es sich dahin zu gehen? Diese Überlegung ist falsch und ich bin froh, dass ihr alle gekommen seid, denn es geht ja um Gott, es geht nicht um mich oder es geht auch um niemand anderen, sondern es geht um Gott. Und es geht auch nicht darum, mit möglichst ausgefallenen Vergleichen oder irgendeiner genialen Show unsere abgestumpften Sinne, die durchs Fernsehen irgendwie total abgestumpft sind und überreizt sind, dann wieder anzuregen, sondern es geht darum, von Gott zu hören, Zeit mit ihm zu verbringen und, was viele vielleicht auch oft übersehen, die anderen Mitstreiter, quasi die anderen Partisanen zu sehen. Wir werden nachher Abendmahl feiern und das ist eine Erinnerung an den Tod Jesu und dass er uns ins Licht geführt hat. Wir haben Anteil an seinem Opfer durch Brot und Wein und gleichzeitig sehen wir auch all die anderen Mitstreiter, die versuchen, das Reich Gottes weiter auszubreiten. Und wir erinnern uns an die, die uns schon in dieser Aufgabe vorausgegangen sind. Das Abendmahl verbindet uns zur Kirche der Heiligen, die den Auftrag hat, gegen das Böse zu kämpfen und die auch den Zuspruch bekommen hat, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das klingt alles ganz gut und in der Theorie stimmt das ja auch, aber ich als einzelner Mensch, was kann ich schon machen? Ich bin ja nur Student oder ich bin in einer Ausbildung oder ich bin ja eigentlich nur einfacher Arbeiter, ich kann da ja eh nichts machen, ich muss erstmal mit mir selbst klarkommen, mit meinem Leben fertig werden. Und ich glaube, unsere Gesellschaft vermittelt uns auch oft dieses Bild, ein entmenschlichtes Bild von uns selbst. Wir sind dann nicht mehr eine Person, sondern werden auf irgendeine Eigenschaft reduziert und danach auch kategorisiert und aussortiert. Eine ganze Unterhaltungsindustrie zum Beispiel versucht uns davon zu überzeugen, dass es gut ist, in Kategorien zu passen und die, die es nicht tun, zu verspotten. Kennt ihr sicherlich alle, du bekommst heute leider kein Bild, du bist zu dick, deine Eigenarten passen leider nicht in unsere Band, für diesen Beruf sind sie leider zu alt, du kannst nicht mit in unsere Gruppe, du kannst ja eh nichts. Und das wird uns so lange eingehämmert, bis wir es am Ende selbst glauben, verzweifeln und resignieren. Aber Jesus hat uns auch von diesem verzerrten Selbstbild, von diesem entmenschlichten Selbstbild erlöst. Statt du bist sinnlos ein du bist geliebt. Statt du kannst nichts, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Statt du bist ein Ausländer, da ist weder Jude noch Grieche. Jesus gibt uns den Mut und die Kraft zum Handeln. Auch wenn wir oft kein Vertrauen in uns selbst haben, hat er Vertrauen und wir können mit ihm an der Seite Unglaubliches tun. Jemand, den diese Tatsache besonders fasziniert hat, war Martin Luder. Das war jetzt kein Versprecher, der hieß wirklich Martin Luder. Er war jemand, der sich nach der Gnade Gottes sehnte und ausstreckte und schließlich nach langem Bibelstudium auch fand. Gott allein kann barmherzig sein und Sünde und uns Sünder befreien. Diese Erkenntnis kann uns dann Kraft zum Handeln geben. Durch die Erlösung vom Bösen und von der Sünde kann ich das Ziel, Gott wieder besser sehen. Diese Tatsache begeisterte Martin Luther so sehr, dass er schließlich auch seinen Namen änderte. Er wählte dafür ein griechisch-lateinisches Wort, Eleutherios, der Freie. Das erste Mal öffentlich benutzte er dann seinen neuen Namen, als er seine 95 Thesen an den Erzbischof von Mainz verschickte. Den Brief unterzeichnete er mit Martin Luther. Die Stelle aus dem Römerbrief, die ich euch vorhin genannt hatte, mit dem Licht und dass der Tag anbricht, die belässt es halt nicht nur bei der Verkündigung des Tages, sondern dort heißt es dann später weiter, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts und ergreifen die Waffen des Lichts. Gott lässt uns nach der Erlösung nicht unbewaffnet. In Römer 6 gibt der Apostel Paulus dann uns diesen Rat, lasst also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sonst werdet ihr seinem Begehren gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Und in Epheser 6 führt Paulus dieses Bild dann auch noch weiter aus, indem er es schließlich zur Waffenrüstung Gottes zusammenfasst. Wir sollen uns mit Wahrheit umgürten, den Panzer der Gerechtigkeit anziehen, Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium schnüren, das Schild des Glaubens tragen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes empfangen. Wir sind also nicht schutzlos der Dunkelheit irgendeiner bedrohlichen Nacht ausgeliefert. Gott möchte uns zum Guten erlösen, uns unsere Schuld vergeben und uns ermutigen, dass wir dann das Böse mit Gutem überwinden. Gott hat uns in seiner Gnade erlöst und möchte uns ein Leben nach seinem Plan schenken. Wer wüsste besser, wie das funktioniert, als der, der uns geschaffen hat? Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Macht des Bösen gebrochen und wir sind erlöst worden. Wir können also jetzt dazu beitragen, dass wir das Reich Gottes weiter ausbauen, dass wir die Waffen des Lichts ergreifen und diese Waffen auch einsetzen und sie nicht irgendwo in irgendeine Kammer verstecken, sondern wir müssen sie jetzt aktiv nutzen. Amen.